Morgen Mittwoch findet auf Antrag der FPÖ eine Sondersitzung des Nationalrates statt. Dabei werden die Freiheitlichen den bereits angekündigten Untersuchungsausschuss zum Machtmissbrauch im Innenministerium beantragen. Es geht dabei vor allem um die Rolle der ÖVP im Zeitraum der Koalition mit den Grünen. Die FPÖ vermutet in Teilen der ÖVP einen tiefen Staat, was diese zurückweist. Zwei exemplarische Fälle sind Gegenstand der Untersuchung. Zum einen der mysteriöse Tod des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnacek. Da sei geschlampt und politisch Einfluss genommen worden, ist die FPÖ überzeugt. Zweiter Punkt ist Corona. In der Pandemie seien Bürger systematisch eingeschüchtert und behindert worden. Auch hier soll ein möglicher Machtmissbrauch beleuchtet werden. Was der U-Ausschuss wirklich bringen kann und welche Konsequenzen die Ergebnisse für die ÖVP haben könnten, darüber spreche ich jetzt mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Grüß Gott, Herr Hafenecker.
Einen guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Hafenecker, bei der morgigen Sondersitzung des Nationalrats wird die FPÖ ihren Antrag auf einen U-Ausschuss stellen. Der Fall Pilnacek und Corona sollen auf möglichen Machtmissbrauch seitens des Innenministeriums untersucht werden. Erwarten Sie sich brisante Ergebnisse?
Absolut. Und wie Sie wissen, bin ich ja schon lange dem tiefen Staat der ÖVP auf den Fersen. Es hat ja schon einige Untersuchungsausschüsse gegeben, wo genau das zum Thema gemacht worden ist. Und für mich ist gerade der Machtmissbrauch der ÖVP, der aus dem Innenministerium heraus passiert, natürlich etwas absolut Untersuchungswürdiges. Und genau deswegen haben wir uns auch die zwei Fälle, die zwei zentralen Fälle, die im Innenministerium momentan gerade vorliegen, hergenommen und darum auch unseren Untersuchungsausschuss gebaut. Also wie Sie richtig gesagt haben, zum einen gibt es aus unserer Sicht ganz, ganz massive Ungereimtheiten, was die Ermittlungen rund um den Tod von Christian Pilnacek, den ehemaligen Doppelsektionschef im Justizministerium, betrifft. Also hier muss man wirklich absichtlich weggeschaut haben, um nicht zu erkennen, dass es nicht einfach so als Selbstmord abqualifizierbar und abhandelbar ist. Das ist einmal das eine. Und das andere zentrale Element, das wir in diesem Untersuchungsausschuss mitverfolgen, ist natürlich das, was Herbert Kickl auch vor den Wahlen versprochen hat. Also die Aufklärung von Corona, die muss es mit der Freiheitlichen Partei geben. Wir haben das auch auf mehrere Säulen aufgebaut, da können wir vielleicht später noch drüber reden. Aber auch eine zentrale Säule ist eben dieser Untersuchungsausschuss, wo wir uns punktuell vor allem auf das Vorgehen des Innenministeriums gegen die eigene Bevölkerung konzentrieren wollen. Das heißt, dass alle Repressalien, die es aus dem Innenministerium gegeben hat, also wirklich, wo man ganz offensichtlich politisch gewollt massiven Druck auf die Bevölkerung ausgeübt hat, Grund- und Freiheitsrechte beschnitten hat und vieles andere. Also auch da sehen wir eine politische Verantwortung, die irgendjemand übernehmen muss. Und genau das ist das Ziel, auch das aufzuklären.
Bleiben wir gleich bei Corona. Hier wurde aus meiner Sicht, ein Jahrhundertverbrechen begangen, wo man Menschen in eine experimentelle Impfung hineingezwungen hat, mit fatalen Folgen. Einerseits wurden Existenzen ruiniert, andererseits gibt es viele Impfgeschädigte, die jetzt überhaupt keine Hilfe haben und alleine dastehen. Sollte hier der Untersuchungsausschuss zu wirklich brisanten Ergebnissen kommen, wird es hier Konsequenzen für die Mitwirkenden geben? Könnte es auch strafrechtliche Folgen haben?
Ja, davon gehe ich aus. Also wenn man hier wirklich nachweisen kann, und davon gehe ich auch aus, dass es hier entsprechende Dinge gegeben hat, dann ist ja der Untersuchungsausschuss sozusagen nicht das Tribunal, jetzt jemanden vor Gericht zu stellen, aber es gibt einige Untersuchungsausschüsse, hier geht es ja nur darum, die politische Verantwortung zu klären, aber es sind natürlich aus einigen Untersuchungsausschüssen heraus dann schon Strafverfahren entstanden. Denken Sie zum Beispiel an das Kasag-Verfahren, Casinos Austria, denken Sie an Lucona, denken Sie an Noricum. Das heißt also, ist ja nicht so, dass ein Minister jetzt die Bildfläche verlässt, ja, und dann schlussendlich nicht mehr haftbar für die Dinge ist, die er irgendwann einmal im Zuge seiner Amtsausübung ausgeführt hat. Nein, im Gegenteil. Also wenn hier massive Ungereimtheiten zutage kommen, wovon ich ausgehe, dann muss das natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen haben, denn solche Verbrechen verjähren ja auch nicht. Ne? Und wir haben ja auch das Beispiel aktuell von Sebastian Kurz. Auch der hat ja sozusagen aus einem Untersuchungsausschuss heraus ein Strafverfahren bekommen. Das heißt, dass das jetzt nichts Neues und auch nichts Ungewöhnliches. Und ist natürlich auch das Ziel, soll es zu Ungereimtheiten gekommen sein, sollten hier wirklich Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten worden sein. Und das ist ja evident, ja. Dann muss das natürlich auch Konsequenzen haben. Und der Untersuchungsausschuss ist ja für uns auch insofern wichtig, wo gerade was den Teil Corona betrifft, weil man sich zwar in jedem anderen Bereich immer wieder an die Menschenrechtscharta wendet und beziehungsweise die heranzieht als Grundlage für ein gewisses Tun. Auf der anderen Seite, was das Beschneiden von Grund- und Freiheitsrechten betrifft, ja, da wird die Menschenrechtscharta dann mit Füßen getreten. Also irgendetwas muss einem einmal recht sein und kann man nicht vorstellen, dass das dann auch ohne rechtliche Konsequenzen bleibt.
Können Sie sich vorstellen, wenn Sie Ihren Bericht veröffentlichen, dass es hier Juristen gibt, die einhaken und dann diese Belange vortragen, beziehungsweise eben hier das Strafrecht in Anspruch nehmen?
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wir bekommen ja immer wieder Zuschriften auch von Juristen, aber auch von Menschen, die also sagen, in diesem und jenem Bereich sehen sie ihre Rechte massiv beschnitten. Und genau das gilt es ja auch entsprechend nachzuvollziehen und hier auch mal sichtbar zu machen, dass hier zu Straftaten gekommen sein wird. Das heißt, das ist natürlich ein wesentliches Element des Untersuchungsausschusses. Wenngleich noch einmal, man darf es nicht falsch verstehen, ein Untersuchungsausschuss per se kann nie dazu führen, dass Menschen vor Gericht gestellt werden, sondern es geht darum, die politische Verantwortung zu klären. Aber, und das ist die gute Nachricht, aus den Untersuchungsausschüssen heraus sind natürlich schon viele Strafverfahren entstanden. Und das muss natürlich auch der Anspruch bei uns sein, denn warum ist uns die Corona-Aufklärung auch so wichtig, weil man hier wirklich mit der Bevölkerung in vielerlei Hinsicht experimentiert hat, nämlich auch was den Entzug von Grund- und Freiheitsrechten betrifft. Auch das Recht auf Familie und vieles andere wurde hier mit Füßen getreten und unmöglich gemacht. Es wurden Kinder nicht in die Schulen gelassen oder generell nach Hause geschickt. Es hat Diskriminierung auf jeder Ebene gegeben, gerade zwischen geimpft und ungeimpft. Das beschäftigt bis heute eine große Zahl an Psychologen und vieles andere mehr vom wirtschaftlichen Schaden gar nicht zu sprechen. Also es gibt hier ein sehr großes Feld, das man beackern muss. Wir machen das ja auch gerade mit unseren über 800 parlamentarischen Anfragen. Das ist einmal eine Säule dieser Aufklärung. Die zweite Säule ist natürlich jetzt speziell auf das Innenministerium zugeschnitten, das Vorgehen der Polizei. Da muss man die Frage stellen, in wessen Auftrag ist das eigentlich passiert, denn sowas macht die Polizei nicht von selbst, sondern da muss es einen politischen Willen dazu geben. Das ist sozusagen die nächste Säule. Dann gibt es natürlich auch noch die Auskunftspflichtbegehren, die viele Bürger bereits geäußert haben. Das heißt, dass auch als Bürger kann man ja nach dem Auskunftspflichtgesetz gewisse Akteneinsicht fordern. Also auch das ist eine wesentliche Säule. Auch das arbeiten wir in unsere Corona-Aufklärung mit ein. Und dann kommt natürlich auch noch momentan der Abgeordnete Hauser auf europäischer Ebene dazu, der ja gerade dabei ist, einen Untersuchungsausschuss auf europäischer Ebene in die Wege zu leiten. Meines Wissens hat er die nötigen Unterschriften schon besammeln. Jetzt stellt sich nur mal die Frage, wie die Europäische Union dann mit ihrer angeblich so demokratischen Konstitution umgeht und ob man da jetzt wieder irgendwelche Tricks anwendet, um diesen Untersuchungsausschuss zu verhindern oder ob man das einmal als gegeben sieht, dass es hier ein entsprechend unterstütztes Verlangen gibt, diesen Untersuchungsausschuss auch auf europäischer Ebene durchzuführen. Das heißt, es gibt also vier Säulen, die wir jetzt einmal, auf die wir jetzt einmal die Corona-Aufklärung aufbauen. Und vielleicht noch eines dazu. Der Untersuchungsausschuss, den wir morgen einbringen werden, der ist ja quasi auch zeitlich limitiert, also der darf nicht länger als maximal 14 Monate dauern. Wenn der dann abgeschlossen ist, obliegt uns natürlich sofort wieder die Möglichkeit, einen neuen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Das heißt also, wenn Sie im Zuge unserer Aufklärungsarbeit rund um Corona weitere Hinweise ergeben, wo es wieder um die Frage der politischen Verantwortlichkeit geht, ja, dann ist es natürlich eine ganz, ganz leichte Übung, auch in diesem Bereich einen weiteren Untersuchungsausschuss zu verlangen. Den können wir freiheitlich alleine erzwingen.
Werden Sie den Bericht, den Sie aus den Ergebnissen des U-Ausschusses zusammentragen, dann auch veröffentlichen?
Selbstverständlich, das ist auch rechtlich so vorgesehen. Das heißt, der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses, der wird zwar durch die Verfahrensrichter gemacht, die sind aber wiederum verpflichtet, die einzelnen Fraktionsberichte, also den Bericht einer jeden Partei, die im Untersuchungsausschuss dabei ist, an den Bericht anzuhängen. Das heißt, das wird öffentlich zugänglich sein. Ich habe aber natürlich auch vor, nicht jetzt sozusagen erst in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren darüber weiterzureden, was beim Untersuchungsausschuss herausgekommen ist, sondern ich werde natürlich immer wieder auch die Zwischenstände bekannt geben und hoffe, dass ich auch auf eins die Möglichkeit habe, das zu tun.
Stichwort Bericht. Das Weiße Haus hatte jetzt auf seine Seite eine ganze Reihe von Corona-Lügen entlarvt und hat das richtig gestellt. Dort gibt es auch einen knapp 600 Seiten Bericht eines U-Ausschusses, der dort seit 2023 einberufen wurde. Interessant ist, dass auf der Seite des Weißen Hauses das Coronavirus als nicht natürlichen Ursprungs bezeichnet wird, dass es wahrscheinlich aus der Funktionsgewinnforschung in Wuhan künstlich geschaffen wurde und von dort freigesetzt wurde, wird man solche Informationen auch irgendwann einmal auf der Seite der Freiheitlichen, auf der Webseite der Freiheitlichen Partei finden?
Ja, natürlich muss man diese vielen Informationen, die es jetzt gibt, und da geht es ja nicht nur um das, was in den Vereinigten Staaten gerade stattfindet, sondern natürlich auch um die RKI-Files und anderes, das muss man natürlich alles in die Gesamtbetrachtung mit einfließen lassen. Also wir sperren uns da überhaupt nicht dagegen, im Gegenteil. Also da gibt es ja dann auch die Komponente, auch was die Impfstoffbeschaffung durch die Frau von der Leyen betrifft, ne, die jetzt gerade eine massive Niederlage vor Gericht erlitten hat. Das heißt also auch hier wäre es einmal interessant, wie diese Milliardenanschaffung des Impfstoffes zustande gekommen ist. Und ich hoffe tatsächlich, dass man auch bald hier den SMS-Verkehr der Kommissionspräsidentin in irgendeiner Art und Weise zu sehen bekommen. Also es ist gerade so, dass sich die Wahrheit ja nicht immer verbergen lässt, sondern dass die Wahrheit am Ende immer ans Licht kommt. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig, diese verschiedenen Quellen, die es gibt, alle zusammenzuführen und natürlich auch seine Ableitungen für Österreich und für das nationalstaatliche Vorgehen daraus abzuleiten. Also selbstverständlich werden wir alle Informationen, die wir bekommen können, diesbezüglich auch verwenden. Und da kommt ja noch eine weitere Komponente dazu. Also jetzt wird einmal peu à peu das zugegeben, wofür man früher noch als Corona-Leugner bezeichnet worden ist und als Rechtsextremist verunglimpft worden ist. Das bestätigt sich jetzt alles, nicht? Und wir sind jetzt schon weit weg von dieser Evidenz, die damals ja immer vom ORF und von anderen Systemmedien getrommelt worden ist. Aber eine Komponente, die wir im Untersuchungsausschuss diesbezüglich auch beleuchten wollen, ist die Einflussnahme auf die Systemmedien in diesem Zusammenhang. Denn wir wissen ja mittlerweile eines, dass also es in der Corona-Zeit ja nicht nur die normale, unter Anführungszeichen, die ohnehin verändert gehört, Medien- und Presseförderung gegeben hat, sondern dass man in massiv überdurchschnittlicher Masse hergegangen ist und die Systemmedien mit Inseraten und Schaltungen auch noch beglückt. Und da sind, glaube ich, noch einmal über 100 Millionen Euro an die Medien ausgeschüttet worden. Und da stellt sich auch die Frage, wer hat das eigentlich verlangt? Wer hat das politisch angeordnet? Und was war das Ziel dieses Geldregens, der über die Systemmedien hereingeprasselt ist? Also ich kann es Ihnen aus meiner Sicht natürlich beantworten. Da ging es nur darum, um regierungsfreundliche Berichterstattung zu generieren. Und am Ende werden sich natürlich auch diese Medien erklären müssen, warum sie von den Prinzipien der vierten Macht im Staat, also von dem von der Aufgabe des Journalismus, gewisse Missstände aufzuzeigen, abgerückt sind und am Ende des Tages selbst zum verlängerten Arm der Regierung geworden sind.
Es wäre auch interessant herauszufinden, wer diese Informationen, die von den Medien dann verbreitet wurden, vorgegeben hat, weil es gab ja hier oft Textmodule, die identisch waren und hier massiv wirklich Lügen verbreitet wurden. Es passiert auch heute noch. Ich lese in Kommentaren einer großen Tageszeitung, wo das Medikament Ivermectin immer noch als Wurmmittel bezeichnet wird, was es auch ist, aber es ist noch viel mehr. Es hilft eindeutig zur Kämpfen von Covid-19. Es war also ein gutes Medikament. Und ich frage mich immer, wie Journalisten, die das schreiben, ungestraft davonkommen können. Das ist eine glatte Lüge.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich maße mir das jetzt nicht an, das medizinisch zu beurteilen, nachdem ich kein Arzt bin, aber genauso wenig sollten das auch Journalisten tun. Nicht? Und das ist der springende Punkt, weil die haben ja alle so getan, als ob sie jetzt nebenbei auch noch Infektiologen wären und hier die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätten. Und genau das ist ja auch der springende Punkt, den es aufzuklären gilt. Und das mit den Textmodulen ist mir natürlich genauso aufgefallen. Das heißt, es muss ja, und deswegen ist es ja auch wichtig, hier das in einer Gesamtsicht zu betrachten, es muss ja sozusagen irgendwo eine Stabstelle gegeben haben, die den Journalisten vorgegeben hat, welche Textbausteine man verwenden könnte und wo sozusagen die Zielrichtung hingeht. Ne? Und das ist sozusagen im Umkehrschluss der Grund dafür, warum es so massive zusätzliche Geldleistungen an diese Systemmedien gegeben hat. Und das ist natürlich zu hinterleuchten. Da bin ich absolut dabei. Und das sieht man auch in vielen anderen Bereichen, nicht? Wie man immer wieder die Medien einkauft und auf der anderen Seite andere Medien auslässt. Und ein Beispiel, das ich hier immer wieder ganz gerne bringe. Ich meine, warum werden zum Beispiel Inserate, die für die Impfung begeistern sollen, ja, in Systemmedien geschalten, wo ohnehin schon die Mehrheit der Leserschaft geimpft war. Ja. Das kann ja nicht sozusagen dazu dienen, dass sich jetzt noch mehr Menschen impfen lassen, denn den Leser vom Standard oder vom Falter oder was auch immer, die waren ja ohnehin Impfbefürworter. Ja. Da hätten wir ja eher in kritische Medien gehen müssen, um eine sogenannte Aufklärung zu betreiben. Jetzt bin ich froh, dass das nicht passiert ist, ja, weil ich grundsätzlich die Impfung ablehne in diesem Zusammenhang. Aber man sieht schon, der Zweck war nie, die Bevölkerung zu informieren, sondern der Zweck war immer nur der, Systemmedien am Schmäh zu halten und sozusagen auf Linie zu halten und denen irgendwie Geld zukommen zu lassen. Sinn ergibt es genauso wenig wie zum Beispiel Inserate der Polizei oder des Bundesheers in der Zeitschrift des österreichischen Seniorenbundes, wo man für junge Polizisten und Rekruten geworben hat. Ja. Also das ist einfach nicht das richtige Zielpublikum. Das ist schlicht und ergreifend nur Geld des Staates in die Hand genommen worden, um sozusagen den gewünschten Effekt zu erzielen. Das hat es in Corona gegeben, das hat es im Zusammenhang mit der Klimakrise gegeben und in vielen, vielen anderen Bereichen. Es ist verdeckte Parteienfinanzierung und so muss man das auch benennen.
Aber zurück zur Causa Pilnacek, und Sie haben ja erwähnt, dass der Herr Dr. Hauser in Brüssel einen U-Ausschuss auf EU-Ebene einberufen will. Die Freiheitliche Partei kritisiert häufig, dass die ÖVP sich einen tiefen Staat im Innenministerium aufgebaut hat. Österreich ist EU-Mitglied und als EU-Mitglied nicht mehr souverän. Die Gesetze werden dort gemacht, es wird dort gestaltet und entschieden. Glauben Sie nicht, dass es auch in Brüssel einen noch tieferen Staat gibt als jenen, den Sie in Österreich vermuten?
Ja, selbstverständlich gehe ich davon aus, dass also wenn auf österreichischer Ebene schon solche Dinge vollführt werden können, wie der tiefe Staat, der von der ÖVP zusammengezimmert worden ist, wo ja auf Ermittlungen Einfluss genommen wird, wo die Bürger ihre Rechte beraubt werden und so weiter und so fort, dass sich das natürlich auf der europäischen Ebene fortspinnt. Denn wir sehen ja, dass ja die Europäische Union von einer Wirtschaftsunion zu einem pseudostaatlichen Konstrukt geworden ist. Das heißt also, hier versucht man mit den Kommissaren Regierung zu spielen, obwohl diese in Wahrheit ja eigentlich auch, was das Vertragswerk betrifft, überhaupt gar nicht diese Rolle einnehmen sollten, sondern sollten ja in Wahrheit eher über die Einhaltung der Verträge wachen und nicht das tun, was jetzt gerade passiert. Also die Kommission unter der Führung von der Frau von der Leyen ist ja mittlerweile eine supranationale Organisation geworden, die in die Gesetzgebungsprozesse von einzelnen Mitgliedsländern eingreift, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite immer mehr auch die EU-Mitgliedsbeiträge verwaltet und ja, sozusagen in eigentlich Willkürakten auch für Projekte ausgibt, die ihr wichtig ist, aber demokratische Grundlage hat das keine. Dann gibt es das Europäische Parlament, das ein Pseudoparlament ist, weil es mit wesentlichen Rechten eines Parlaments im Verständnis eines Parlaments nicht ausgestattet ist. Man hat kein Budgetrecht zum Beispiel, man hat auch keine Möglichkeit, Gesetzgebungsinitiativen zu starten. Alles das kann das Europaparlament nicht. Und da sieht man schon, dass das auch alles so zusammenkonstruiert worden ist, dass es natürlich auch einen tiefen supranationalen Staat ergibt. Und es ist ja nicht nur so, dass also in die Gesetzgebungsprozesse einzelner Länder sich eingemischt wird, sondern es gibt ja auch noch andere Dinge, die wirklich sehr, sehr bedenklich sind. Zum Beispiel die Einflussnahme auf Wahlen in Mitgliedsländern. Denken wir an Rumänien, denken wir an Polen, denken wir an das, was tagtäglich auch mit Ungarn gemacht wird und denken wir auch an die Einflussnahme von Herrn Weber im Zusammenhang mit dem Regierungsbildungsprozess in Österreich, der sich ja beim Bundespräsidenten dafür verwendet hat, dass der Bundespräsident Herbert Kickl nicht als Bundeskanzler angelobt. Das heißt also, hier sind wir natürlich analog zu Österreich auch in einem System, das einem tiefen Staat gleicht. Ja? Und da gilt es natürlich auch entsprechend aufmerksam zu sein. Und wenn man es nicht glauben möchte, dann muss man sich ja auch diesen Eiertanz vor Augen führen, den die Frau von der Leyen jetzt abhält im Zusammenhang mit ihrer Impfstoffbeschaffung. Da wird ja auch alles unternommen, um das zu vertuschen und diese inkriminierten SMS-Nachrichten unter der Decke zu halten. Aber am Ende des Tages wird auch hier die Wahrheit ans Licht kommen. Und das ist genau unsere Aufgabe, den tiefen Staat sowohl in Österreich als auch auf europäischer Ebene sichtbar zu machen und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir mit unserer Corona-Aufklärung in diesem Zusammenhang sehr, sehr breit aufgestellt sind. Und ich glaube, diese vier Säulen, die wir jetzt definiert haben, sind auch wohl überlegt.
Es gibt also noch viel aufzuklären und wir sind sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse und freuen uns auf ein nächstes Gespräch dazu. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.